Ja, man sucht ja immer einen schönen Titel für so eine Aktion. Und da ich gedacht habe, einmal ist die Brücke traditionell etwas, was Grenzen verbindet, also Menschen verbindet, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Meistens war ein Fluss die Grenze und die Brücke hat rüber geführt. Wenn die Grenzen zu waren, waren die Brücken zu. Und wir kommen natürlich auch zwangsläufig, da wir sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs sind, über sehr viele Brücken rüber und durchbrechen sozusagen viele Begrenzungen. Und das habe ich als Metapher genommen.
Und für was setzt du dich diesmal auf deiner Radtour ein?
Na, es geht mir um eine gerechtere Flüchtlingspolitik. Es geht mir um das Miteinander von Kulturen und Religionen und natürlich auch zeitgleich gegen einen stillwachsenden Faschismus überall.
Und was konkret denkst du damit bewegen zu können oder zu erreichen?
Na, vor allem ist es so, dass eine Politik der Isolation betrieben wird, sehr erfolgreich. Es ist auch so, dass die deutsche Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht weiß, wie unmenschlich man mit Flüchtlingen in diesem Land umgeht. Es gibt sehr viele Vorurteile und ich versuche einfach, das ein bisschen zu durchbrechen und einfach zu sagen, hey, wie man hier Flüchtlinge behandelt, das hat nichts mehr mit Demokratie, mit Grundgesetz, mit Menschenrecht zu tun. Gründe, wofür wir unsere Soldaten ins Ausland schicken und wir selber in unserem eigenen Land halten das nicht ein.
Kannst du vielleicht einen kleinen Abriss von deiner bisherigen Tour und deinen Erlebnissen geben?
Also ich war heute in Möhlau und das war wirklich schlimm, das wieder zu sehen. Das Lager ist voll mit Kakerlaken. Es ist, die Leute wohnen auf engstem Raum zusammen. Da sind mehrere Erwachsene, also 4 Erwachsene auf 12 Quadratmeter. Zum Teil seit 10 Jahren, zum Teil seit 15 Jahren, ohne Perspektive. Auf irgendetwas, es gibt keine Möglichkeiten für sie zu arbeiten. Sie haben einmal die Woche eine Stunde Deutschunterricht, mehr bekommen sie nicht, kaum Reisefreiheiten. Es war heute ein Journalist da, der mir dann heimlich sagte, nebenbei also berichten musste, naja, die wollen wir ja auch alle nicht als Nachbarn haben, die werfen ja ihren Müll bei uns in den Garten und die Heimleitung war wenig erfreut, dass wir kamen, wollte uns erst nicht reinlassen. Also es ist wirklich, wirklich schrecklich, was da überall passiert. Also um einfach mal ein Beispiel zu sagen, ein erwachsener Mensch hat 20 Euro zur Verfügung, dort im Monat Bargeld, der Rest sind Gutscheine, die er einlösen muss. In Möhlau muss man erstmal Bus fahren bis in die nächste Stadt, bis zum nächsten Dorf. Es ist so, Flüchtlinge dürfen nicht ohne weiteres zum Arzt gehen. Sie müssen erst zum Sozialamt gehen und dort wird entschieden, ob sie zum Arzt dürfen oder nicht. Ärzte dürfen nur eine reine Schmerzbehandlung machen. Also zum Beispiel bei Zahnärzten dürfen nur Zähne aufbohren und ziehen, aber keine Füllung machen, keine Entzündung behandeln. Wir haben im Lager gesehen, da gibt es eine Toilette für 30 Personen, eine Waschmaschine für 60 Personen, eine einzige Dusche, wo Frauen und Männer gemeinsam duschen müssen. Wenn man sich im muslimischen Glauben auskennt, weiß man, dass das überhaupt nicht geht so. Und das ist furchtbar. Das ist, und da ist so eine Verzweiflung da. Heute hat ein Vater, ein Schwarzer, der seit 11 Jahren hier ist, hat mir so sein Schicksal erzählt und hat dann angefangen zu weinen. Und ich denke, das sind Dinge, die müssen wirklich nicht sein.
Was denkst du? Wieso ist es so, dass die Öffentlichkeit halt eigentlich das gar nicht so großartig thematisiert oder dass überhaupt diese große Diskrepanz herrscht zwischen dem Lebensstandard, den man so als BRD-Bürger oder Bürgerin genießt und halt dann dem Standard, den Flüchtlingen halt ausgesetzt sind? Also warum ist da so eine Diskrepanz und warum wird das halt überhaupt gar nicht in den großen Medien halt mal diskutiert?
Ich glaube, es hat 3 Gründe. Erstens mal gibt es eine konkrete politische Absicht. Das heißt, die Bürger sollen das nicht wissen. Es soll keine Begegnungen geben, möglichst wenig Berührungspunkte zwischen Flüchtlingen und deutscher Bevölkerung. Das wird sehr aktiv betrieben seitens der Politik, seitens der Ausländerbehörden, des Ausländeramtes, der Asylbeauftragten, des Innenministeriums, der Landräte. Und zwar fast flächendeckend, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Der zweite Grund ist der, dass es unglaublich viele Vorurteile gibt in der Bevölkerung. Die Rede vom Wirtschaftsflüchtling, von den Leuten, die hierher kommen und nur die Arbeitsplätze streitig machen, die alle nur Drogen dealen, die im Grunde genommen sich nicht benehmen können, keine Bildung haben und hier unerwünscht sind. Also das ist diese uralte deutsche Angst vor Überfremdung, die ist überall eben auch spürbar. Und ich glaube, der dritte Grund ist einfach auch, dass wir wahrscheinlich oder viele von uns wissen, dass natürlich jeder Urlaub von uns Er kauft es mit dem Elend in der dritten Welt, dass wir gleichzeitig im Überfluss leben, im tollen Luxus und anderswo die Kinder im Müll nach Essen suchen. Und das wollen wir nicht an uns ranlassen. Wir wollen uns weiterhin prächtig amüsieren, ohne die Wahrheit hinter der goldenen Fassade zu kennen.
Und wie ist die Resonanz so bisher auf deine Aktion? Also hast du das Gefühl, dass du mit deinem moralischen Triathlon auch die Menschen erreichen kannst, die bisher eher ein geringes Problembewusstsein jetzt halt für die Lage der Flüchtlinge haben?
Also ich glaube, dass tatsächlich selbst wirklich aufgeklärte politische aktive Menschen oft ein geringes Bewusstsein dafür haben. Es ist ihnen gar nicht klar, in welchem Ausmaß eigentlich hier Unrecht geschieht. Es gibt so ein paar wenige, die das wissen, aber auch wirklich in so aufgeklärten Kreisen treffe ich da auf große Staunen und große Empörung und Hilflosigkeit, wenn ich das erzähle. Es ist natürlich auch so, dass wir einen ziemlichen politischen Gegenwind haben. Also dass also zum Beispiel Journalisten berichten wollten in Magdeburg, was so, ich hatte einen Interviewtermin mit der Volksstimme und dann hat der Chef der Zeitung einfach gesagt, nee, wir haben ja schon auf das Konzert hingewiesen, wir brauchen nicht noch ein zweites Interview. Dass Radiosender, die normalerweise auch unsere Musik für spielen und meine Aktivitäten verfolgen, absolut kein Interesse zeigten an diesem Thema. Es ist schon schwierig, ne? Ich habe mir natürlich auch ein Thema rausgesucht, was stiefmütterlich behandelt wird, aber ein so starker politischer Gegenwind, so eine starke Gleichgültigkeit ist uns eigentlich bisher bei den anderen Themen noch nicht begegnet.
Du berichtest ja auf deinem Internetblog einerseits von deinen täglichen Radtouren und beschreibst da auch ja, zum Beispiel die Eigenheiten der Strecken, wie etwa tückische Nebel, tosende Gebirgsbäche, wenig befahrene Straßen und tiefen Wald. Also wenn ich das so lese, dann klingt das nach einer idyllischen Radtour, bei der auch mal was schiefgehen kann natürlich. Aber andererseits erlebst du ja auch täglich, unter welchen prekären Lebensbedingungen Flüchtlinge in der BRD leben. Wie empfindest du diese Diskrepanz, die du da eigentlich täglich erlebst?
Ja, das Radfahren ist mittlerweile sehr wichtig geworden, um all diese schrecklichen Sachen bearbeiten zu können, die man sieht. Also es ist wirklich so, wir stehen ja da und fühlen uns eigentlich sehr hilflos angesichts der ganzen Verzweiflung. Wir schämen uns für unser Land, wir würden gern sehr viel ändern, können es aber nicht, müssen ja in der Regel froh sein, dass wir überhaupt in die Einrichtung rein dürfen. Und irgendwie ist das mittlerweile so, dass das Radfahren tatsächlich hilft, das irgendwie auch für sich selber zu bearbeiten, damit man hinterher noch einigermaßen gut gelaunt auf der Bühne steht und natürlich einen fröhlichen, tollen Abend macht, trotz aller Ernsthaftigkeit der Thematik. Und da ist das Radfahren ganz gut.
Uns ist vorhin auch in der Redaktion aufgefallen, dass du ja eigentlich nicht nur einen sportlichen Triathlon machst, sondern dass das Wort Triathlon ja auch so eine Doppeldeutigkeit hat, weil du machst ja so einen Aktionstriathlon. Also du treibst Sport, du machst Musik und du engagierst dich. Und das finde ich so ganz interessant, überhaupt diese Kombination. Wie kamst du nur darauf, dass du jetzt nicht nur Musik machst, sondern halt so den Sport gewählt hast als Mittel?
Na, ich wollte eigentlich der Bevölkerung die Möglichkeit geben, eine große Demo daraus zu machen, denn es ist ja eigentlich nicht undenkbar bei diesen sehr ernsten Themen, die viel im Kopf sind, dass plötzlich 20, 30, 100 Leute mit aufs Fahrrad gehen, mit auf die Straße gehen oder ins Wasser gehen, um ihre Teilnahme, durch ihre Teilnahme zu beweisen. Das ist, ich meine, das ist immer noch ein minimaler Prozentsatz. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Halle?
230.000, glaube ich.
Ja, genau. Wenn da jetzt 1% mitmachen würde, ja, 230 Radfahrer durch Halle, das wird schon ein großes Aufsehen erregen. Ja. Die Zahlen sind natürlich viel, viel geringer. Ich erreiche die nicht, aber ich wollte zumindest diese Möglichkeit haben, so einen Demo-Charakter daraus zu machen.
Ja, also es wäre natürlich schön, wenn quasi dann morgen früh fährst du nach Leipzig,
ja.
Wenn da so ein paar Leute sich einfinden. Magst du deinen Startpunkt oder so angeben?
Ja, wir starten da im VL, Ludwigstraße 37, gegen 11 Uhr.
Du sammelst ja auch Spenden für Flüchtlinge. Wie genau werden die denn gesammelt oder ja, durch was kommen die zustande, die Spenden, und wo fließen die dann genau hin?
Also man kann einmal überregional spenden. Es gibt ein Spendenkonto, das ist auf unserer Homepage sichtbar, www.tausendbrücken.de, 1000 als Zahl geschrieben. Man kann auf die Konzerte gehen, dort nehme ich einen kleinen Eintritt, um schon mal so eine gewisse Grundspende zu haben, und gehe dann nochmal für die Besserverdienenden mit einem Spendenstiefel rum, da kann man auch Spenden geben. Ich schreibe Stiftungen an, ich habe alle Bürgermeister sämtlicher Städte angeschrieben, wo ich spiele, ob die nicht das Konzert, die Unkosten mittragen wollen, weil wir leider natürlich Unkosten haben und ich selber alles andere als ein reicher Künstler bin, der irgendwie das tragen kann. Und wenn wir eben keine Unterstützung haben, müssen wir die dann leider eben entweder von den überregionalen decken oder von den zum Teil einfach von dem, was abends reinkommt. Und so kann man das hin. Wir liegen jetzt bei, ich glaube, 15.000 oder 16.000, die wir insgesamt den Flüchtlingen weitergeben können. Und da wir erst auf der Hälfte sind und dass sich's gut rumspricht, vielleicht haben wir dann doch ein tolles Ergebnis am Ende.
Das klingt ja auf jeden Fall schon mal toll. Um mal auf deine Musik zurückzukommen, inwiefern beeinflusst jetzt deine politische Reise und die gewonnenen Eindrücke auch deine Musik?
Das weiß ich nicht. Das ist immer, meine Lieder entstehen eigentlich viel aus dem, was mich berührt, aber es muss nicht so sein, dass zum Beispiel jetzt ich als nächstes eine CD über Flüchtlinge machen, sondern es kann einfach so sein, dass ich vielleicht die Trauer oder die poetischen Momente oder einen Augenblick der Hoffnung, den ich sehe, trotz aller Verzweiflung, mich zu irgendeinem Lied oder zu irgendeiner Textzeile inspiriert. Das sind immer so Sachen, die sind schwer so von dem einen aufs andere zu übertragen. Manchmal sind Dinge, die mich berühren, 30 Jahre zurück, liegen die 30 Jahre zurück und auf einmal haben sie eine Gestalt bekommen. Also das kann ich so nicht sagen.
Und wie lange wirst du jetzt noch auf dem Fahrrad sitzen und dich für die Flüchtlinge einsetzen? Also wie lange geht das jetzt noch, deine Tour der 1000 Brücken?
Also ich bin heute in Halle, morgen Leipzig, dann habe ich zwei Konzerte in Jena, Erfurt und dann verlasse ich Ostdeutschland. Ich war ja schon in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, ja schon überall. Und dann geht das weiter bis zum 4. April. Also ich habe noch, ich glaube, gut 35 Konzerte oder sowas vor mir.